Na, seid ihr auch so sehr in Weihnachtsstimmung wie ich? Vermutlich nicht. Könnte aber auch daran liegen, dass wir uns im dritten Teil unserer Sofia Coppola Filmbesprechung dem Netflix Weihnachtsspecial A Very Merry Christmas gewidmet haben. Doch vorher mache ich zusammen mit Mike und Bernd einen Ausflug ins hotte Los Angeles, wo uns mit The Bling Ring die volle Breitseite der High Society Rich Kids entgegenschlägt. Puh, das könnte anstrengend werden. Euch wünschen wir dennoch viel Spaß bei dieser neuen Episode des Filmfrühstücks.
Hallo.
Hallo, ich möchte gern Filmfrühstücken.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Episode des Filmfrühstücks. Wir filmfrühstücken und wir frühstücken uns im wahrsten Sinne des Wortes an einer Filmografie ab, nämlich an der von Sofia Coppola. Über die sprechen wir heute in diesem dritten Teil. Und wenn ich wir sage, dann heißt das, dass ich natürlich nicht alleine bin, sondern ich habe wieder tatkräftige Unterstützung an meiner Seite, nämlich einmal den Mike. Hallo.
Hallo, hallo, hallo.
Und einmal den Bernd. Hallo.
Hallo.
Hallo. Ja, schön, dass ihr wieder hier am Start seid. Sofia Coppola, nachdem wir ja schon ihre ersten vier Filme besprochen haben und da, wie ich finde, eine sehr schöne Diskussion zustande gekommen sind, widmen wir uns heute zwei Filmen, um das mal so ein bisschen zu konkretisieren. Einmal sprechen wir über The Bling Ring aus dem Jahre 2013. Und einmal über das Netflix-Weihnachts-Special A Very Merry Christmas. Ist natürlich perfekt für den Juli von 2015. Genau, und bevor wir jetzt aber ausgiebig über diese beiden Filme sprechen, natürlich erst einmal die Frage an euch. Wie geht's? Mike.
Also Flo, wir gehen ja zusammen immer durch dick und dünn, hoch und tiefs, ne? Shyamalan haben wir durchgenudelt sozusagen, da war ja auch ein Auf und Ab der Gefühle und jetzt hier ist es auch so, wir frühstücken uns ab und heute bleibt das Frühstück trocken im Hals stecken.
Ja, oder es kommt vielleicht nochmal raus, Bernd, oder?
Boah. Das sehen wir auch noch.
Ja, ich habe ja beim letzten Mal schon so ein bisschen, erstmal um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, mir geht's sehr gut, ich werde bald neue Wege in meinem Privatleben bestreiten. Bin jetzt erstmal dann, ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme erstmal im Urlaub und freue mich schon sehr darauf, was natürlich gleichzeitig heißt, ich habe nicht mehr so arg viel Zeit für Filme in naher Zukunft, aber hey, deswegen nudeln wir jetzt nochmal diese Filmografie durch. Ja. Und ich habe beim letzten Mal schon ein bisschen erwähnt, ich kenne die beiden Filme, die wir heute besprechen. Ich habe die schon mal gesehen und ich bin von beiden nicht der größte Fan und um das mal vorwegzunehmen, es hat sich auch leider nichts daran geändert.
Ja. Ja, und ich sag mal, nachdem wir, wie gesagt, die ersten vier Filme besprochen haben, lässt sich aber dennoch in den beiden Filmen, die wir heute besprechen, ja, würde ich jetzt mal behaupten, die Handschrift von Frau Coppola durchaus erkennen, oder? Wie seht ihr das?
Also ich würde schon sagen, dass gerade was Bling Ring anbelangt, da kann man schon ein paar Elemente erkennen, auch Motive, die wir ja auch schon in den vorherigen Podcasts angeführt haben. Was jetzt bei A Very Merry Christmas ist, das müssen wir dann nochmal sehen.
Ja. Genau, und wir starten dann, würde ich sagen, oder was heißt, würde ich sagen, wie wir es immer machen, gehen wir natürlich chronologisch durch und sind dann jetzt bei dem Film The Bling Ring aus dem Jahre 2013 von Sofia Coppola. Und ja, ein Film, der sicherlich spannend sein wird zu besprechen. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Bernd, erzähl doch mal, worum geht es denn überhaupt in The Bling Ring?
Jetzt mal ganz frech an der Inhaltsangabe von den Kollegen der OFDB. Die finde ich nämlich sehr passend. Die Stars leben es vor, die Kids wollen so sein wie sie und ahmen es nach. Im Zeitalter der total vernetzten Idole aus Musik und Film weiß die ganze Welt, was die Reichen und Schönen dieser Welt besitzen, in welcher Menge und wo sie wohnen und es lagern. Und man weiß auch, wann sie nicht daheim sind. Grund genug für eine Clique styleversessener TeenagerInnen, diesen Umstand auszunutzen. Rebecca, Mark, Nikki, Chloe und Sam wären selbst gerne reich und prominent und obwohl sie nicht gerade als arm zu bezeichnen sind, färbt das mediale Dauerfeuer auf sie ab. Gemeinsam brechen sie in die oft mangelhaft abgesicherten Villen und Häuser der Stars ein, klettern über Zäune und finden offene Türen vor, die ins Allerheiligste führen. In Schuhschränke, in Zimmergröße und begehbare riesige Kleiderschränke. Ja, und das ist so ein bisschen die Prämisse von Bling Ring. Wir verfolgen eine Gruppe von Highschool-SchülerInnen, die es sich ja in Anführungsstrichen zur Aufgabe gemacht hat, in die schlecht gesicherten Häuser von Hollywood-Stars einzudringen und da am Anfang eher so ein bisschen aus Neugier mal gucken, wie es da so aussieht, was die Prominenten da so lagern und später halt auch Sachen mitgehen lassen, da sie immer mehr so das Gefühl bekommen, ja okay, wir sind ja auch unverwundbar, uns kann keiner was und dadurch auch zunehmend unvorsichtiger werden. Mhm. Das Ganze basiert, um es mal vorwegzunehmen, auf einem Artikel von Vanity Fair, also es gab diese Clique wirklich und so zwischen 2008 und 2009 haben die Villen von Hollywood-Stars eben ausgeräumt.
Ja, unter anderem waren das Lindsay Lohan, Orlando Bloom, Paris Hilton und noch jemand, dessen Namen mir leider jetzt gerade...
Ja, ich weiß, wen du
Megan
meinst.
Megan Fox?
Nee, diese, wo die ganz lange Einstellung drauf ist auf das Haus. So ein It-Girl war das zu.
Ach, damals. Diese Audrina,
genau,
Audrina Petridge?
Genau, oder? Ja. Ja. Waren das auch die Promis, die in echt beraubt wurden? Das weiß ich nämlich nicht.
Ja, genau.
Wirklich?
Ja.
Ah.
Also ich muss sagen, wenn man sich gerade den Vanity Fair-Artikel durchliest, der leider auf wirklich grausig geschrieben ist, weil er aus zig Zitaten der Kriminellen, also der Gruppe, so ein bisschen zusammengeschrieben wurde und sich über gefühlt 3-4 Seiten zieht, merkt man auch schon, dass da so ein paar Elemente aus dem Artikel genommen wurden und einfach, ja, darum so ein Film gestrickt wurde. Also man hat da gerade so ein paar Höhepunkte im Artikel werden dann auch in den Film übertragen. Mhm. Ist ganz lustig zu lesen zumindest.
Aber ist ja an sich erstmal eine ganz, oder ich finde die Idee interessant, weil wenn ich höre, dass der Film auf diesem Artikel basiert, dann finde ich das ein bisschen faszinierend, weil ich sag mal, diese Räubereien, die gab es ja tatsächlich. Also wie kann denn dann, also der Film, der basiert dann ja im Prinzip nicht auf irgendwie auf den Nachrichten, die rund um diese Räubereien wahrscheinlich regelmäßig erschienen sind, sondern wirklich strikt auf diesen Artikel. Bedeutet das denn auch, also ich weiß nicht, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber ist dieser Artikel denn auch, versucht er auch so die Charaktere irgendwie zu zeichnen und macht das so ein bisschen dokumentarisch irgendwie oder ist ja, das so ein knallharter, ja, das ist passiert, Punkt, Artikel?
Nee, es wird also wirklich teilweise auf, wie nennt man es aus, auf Verhöre von den einzelnen Tätern wird darauf eingegangen, die ja vom LAPD, das hat ja wie gesagt in Los Angeles dann gespielt, wird darauf auch eingegangen und es gab auch ein paar Interviews mit den Tätern, die ja quasi auch durch, ich meine, das Magazin mit E-Ausrufezeichen, das müsste Entertainment Weekly sein, glaube ich. Die haben auch zum Beispiel ein Interview geführt mit dem Charakter von Emma Watson und das gab es dementsprechend auch. Und ich meine auch, dass eine Reality-TV-Show-Einlage gab. Von daher, das und der Artikel nimmt eben darauf auch Bezug. Und das macht es schon ganz interessant und der versucht auch zumindest, auch wenn es recht oberflächlich ist, wirklich darauf einzugehen, wieso die das gemacht haben. Und es ist besonders lustig, weil sie in einem Interview oder ein Zitat lautet so, ja, sie haben Paris Hilton genommen, weil sie wussten oder davon ausgegangen sind, dass sie dumm ist. Und wenn man sich so den Artikel durchliest, denkt man die ganze Zeit so, ihr seid so dumm, was ihr da gemacht habt. Absolut fantastisch, wenn die sich zum Beispiel mehrere Male in ein Haus einbrechen und es wird ständig gerechtfertigt, nachdem sie ja geschnappt werden letztlich, dass sie irgendwie betrunken waren und dass es halt so eine Sache ist, die im Rausch passiert ist. Aber dann wird wohl auf den Videokameras gezeigt, wie vier Personen rückwärts eine Einfahrt hochlaufen und sich währenddessen die Kapuzen ins Gesicht ziehen, damit sie nicht gesehen werden. Und es heißt so, ja, keiner, der besoffen ist, schafft das überhaupt einmal da hoch. Also es ist schon so, das sind auch nicht die hellsten Teenager.
Ja, und jetzt hast du gerade schon Emma Watson benannt als Teil des Casts. Also du hast, oder Bernd hat gerade schon in dieser Inhaltsangabe auch zusammengefasst, das sind jetzt auch, sage ich mal, nicht so diese klassischen Täterprofile, die man sich irgendwie vielleicht bei so Raubzügen irgendwie vorstellt. Wir haben eben Emma Watson und ihre Figur Nikki. Und ja, wie Bernd, du gerade schon gesagt hast, halt diese Upper Class, diese High Society Girls, ich sag mal, so ein bisschen diese Nachwuchs Instagram Influencer, würde man heute sagen, irgendwie, die da für die das perfekte Selfie und der perfekte Insta-Post mit den 1000 Likes wichtiger ist als alles, was in der Realität passiert. Und das finde ich erstmal als Grundprämisse ganz, ganz cool, dass dann auch, also auch diese Geschichte zu erzählen, weil das ja schon spannend ist, weil du da ja halt jetzt, sag ich mal, keine typischen Räuber hast und da natürlich dann schon dich als Zuschauer irgendwie fragst, okay, wie kommen jetzt diese wirklich merkwürdige Gruppe dazu, Häuser auszurauben? Mein Problem ist, dass diese Frage gar nicht so richtig beantwortet wird, beziehungsweise ja, sie wird, also man muss sie sich irgendwie selber beantworten und ich weiß nicht, damit macht es der Film, ehrlich gesagt, für mich sich ist deutlich zu leicht. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Das sehe ich anders. Okay. Also ich hätte die auch gar nicht so als, natürlich nimmt Facebook, das zu dieser Zeit gerade im Kommen war, einen relativ prominenten Teil im Film ein. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie das hauptsächlich wegen Social Media gemacht haben. Du hast nämlich da hier so ein bisschen diese, das ist ja wieder die Vorstadt, wie schon öfter bei Sofia Coppola gesehen, aber eben die reiche Vorstadt. Es sind ja, die kommen ja auch alle aus relativ wohlhabenden Familien. Ich glaube, bis auf eine Ausnahme, das war die Figur von, Moment, Rebecca.
Israel Broussard, Rebecca, oder?
Glaube ich. Okay. Also ich glaube, Rebecca kommt nicht aus einem reichen Haus, das sieht man nur einmal kurz. Alle anderen sind ja im Prinzip super wohlhabend. Die gehen ja, man sieht ja auch, an einer Stelle, die fand ich sehr schön tatsächlich, wie die in dieselben Clubs wie Kirsten Dunst und Paris Hilton auch gehen. Aber man merkt schon, okay, die werden nie Teil von dieser Gesellschaft sein. Und die haben eben, dadurch, dass sie so nah an Hollywood wohnen, eben, ich glaube, es ist irgendein Vorort, Calabasas heißt ja, der ist im San Fernando Valley, also ein Stückchen außerhalb von Los Angeles, und da auch aufgewachsen sind, auch hier wieder bis auf eine Ausnahme, die Figur von die einzige männliche Figur von Mark, der ist da irgendwann Mark, hingezogen, ja. Genau. Die sind da, glaube ich, auch so ein bisschen desillusioniert, weil sie kennen nur dieses High-Society-Ding, dieses Glamour-Ding außenrum und vielleicht kommen die sich ja wirklich dann in diesem Moment ein bisschen arm vor. Haben auch keine richtig positiven Vorbilder, also man bekommt sie zumindest im Film nicht mit und das Einzige, was man halt sieht, ist immer nur Tratsch, Glamour und Lifestyle-Magazine um sie rum, also von Emma Watson, von der Figur von Emma Watson. Die Mutter, die unterrichtet sie ja zu Hause so ein bisschen in so einer komischen Art von Sekte oder Kult mit Klemme-Ausschnitten von Angelina Jolie. Das fand ich auch eine sehr skurrile Szene und da kann man sich, glaube ich, schon ein bisschen ableiten. Ich glaube, die machen das nicht unbedingt für Reichweite oder für Follower auf Social-Media-Plattformen, sondern die machen das, weil sie halt das Gefühl haben, okay, wir sind jetzt in Los Angeles, das ist die Gesellschaft, in der wir groß werden, wir kennen sonst nichts anderes.
Genau, also ich um das nochmal zu sagen, ich habe jetzt auch nicht behauptet, dass sie das aus der Reichweite machen. Ich sagte nur, das sind Mädels, die das natürlich dieses Medium sehr, sehr ausgiebig nutzen. Ich glaube auch nicht, dass das tatsächlich der Grund letztlich dafür ist, dass sie diese Raubüberfälle durchziehen. Ich sehe das tatsächlich so wie du, Desillusion, beziehungsweise. Und da sind wir bei einem klassischen Coppola-Motiv auch, wenn wir uns jetzt nochmal auf die letzten Teile so angucken. Das ist ja im Prinzip nochmal so die Steigerung der, ja, ich habe so ein bisschen dieser Langeweile als reicher Mensch irgendwie gesehen. Also das hatten wir auch, keine Ahnung, in Somewhere hatten wir das ja auch. Da hatten wir auch jemanden, der erstmal so auf den ersten Blick alles haben kann und alles tun kann, was er möchte irgendwie und sich darin trotzdem total, ja, sich selbst vielleicht auch irgendwie wertlos fühlt und das wird hier, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben, zumindest teilweise, weil ich glaube tatsächlich, dass eines der Motive dann auch so ein bisschen daher kommt, was du gerade sagst, natürlich durch diese Desillusion und dieses Dazugehören wollen, aber ich glaube auch, es kommt so ein bisschen durch diese, ja, wie soll man sagen, dass sie alles haben und dass ihnen halt einfach wirklich stinklangweilig ist.
Es ist ja nicht nur die Illusion, es ist ja auch ein bisschen Isolation. Also gerade schon die Figur Mark erwähnt, der kommt ja da neu in diese Schule rein. Der sucht natürlich erstmal Anschluss und gerät dann halt direkt an Rebecca, die dann in diese, ja, ich will jetzt nicht sagen, in diese Raubzüge, weil am Anfang ist es ja noch relativ harmlos, das steigert sich ja dann immer weiter, die so ein bisschen in diesen Lifestyle dann reinbringt. Mhm. Und ja, wie gesagt, also das sind halt Figuren, die kennen nur Materialismus und die definieren sich durch Materialismus. Also das merkt man ja alleine schon am Anfang, wenn sie erzählen, was sie später mal werden wollen. Da sind halt dann auch Modelabel-Design und Lifestyle-Coach werden, aber halt in Anführungsstrichen keine anständigen Berufe. Und das jetzt nur mal jetzt sehr polemisch gesagt, aber da merkst du ja schon, wie die ungefähr ticken, weil die nichts anderes kennen.
Ich glaube, da geht dann aber doch der Charakter von Emma Watson ein bisschen konträr dagegen. Denn sie sagt ja, ist auch ein sehr schönes Interview im Film, wenn sie sagt, was so ihre große Vision ist, was sie mal sein möchte, dass sie ein Leader sein will, den Menschen ein Vorbild so ein bisschen. Und im Vanity Fair Artikel ist sogar genau diese Passage auch drin. Und sie sagt dann so, ja, sie will wie Angelina Jolie sein, nur für Weltfrieden und noch besser. Und ich finde es so passend, weil der Redakteur dann dahinter geschrieben hat, so, und es klang schon fast wie ein Superstar. Und ich glaube, das ist so das, was die eigentlich verkörpern wollen. Jetzt nicht unbedingt den Materialismus, sondern die wollen diesen Sprung zum Superstar sein eigentlich schaffen oder bekannt sein und von allen gemocht werden. Das Thema wird ja auch immer wieder im Film aufgegriffen, dass sie, sobald sie irgendwo eingebrochen sind, dann wollen sie auch diese Kleidungsstücke immer zur Schau stellen. Mhm. Sie posten immer Bilder auf Facebook und so weiter, was letztlich auch die Vollidioten, nochmal um darauf zurückzukommen, aus diesem Grund wurden sie letztlich auch gefasst, denn sie haben auf Facebook die ganzen Bilder mit den Klamotten und Taschen und so weiter gepostet. Und darüber hat die Polizei letztlich einfach die Bilder zusammengefügt, haha, und sie dann letztlich gefasst. Was natürlich auch wieder so ein Schrei nach Aufmerksamkeit ist. Und wenn sie dann auch, ich meine, es ist eine der letzten Partys, zu denen sie kommen, werden sie ja dann auch von allen so ein bisschen angemeldet, so, oh ja, das sind die, sie sind letzte Woche schon dreimal bei Paris Hilton eingestiegen. Und wo wart ihr heute? Ihr wart da. Was? Wow. Also das ist dieses so, vielleicht so ein bisschen vom Außenseiter sein zum Superstar.
Ja.
Und eben über.
Genau, und da würde ich da widersprechen, Mike. Ja, das ist am Ende, was du gesagt hast, ich kenne den Vanity Fair Artikel leider auch nicht, aber vielleicht hat es der Film dann für mich falsch rübergebracht. Das, was du am Ende gesagt hast, da stimme ich dir zu. Also, dass es denen schon eher um Anerkennung ging und nicht mehr vom Außenseiter sein zum Hauptstar. Aber insbesondere in der Figur von Emma Watson, diese Aussagen von wegen, ja, ich stehe für den Weltfrieden ein und ich möchte ein Leader sein, das kam mir ja schon sehr wie so ein Schauspiel, wie ein Act vor. Also ich habe das null abgenommen.
Also das ist ja dann auch, sie projiziert dann ja sozusagen Angelina Jolies Bild auf sich selbst.
Sie geht davon aus, dass sie gemocht wird, wenn sie das sagt, aber sie meint es nicht ernst.
Genau.
Und Angelina Jolie würde ich mal unterstellen, dass sie das ernst meint.
Ja. Ich finde es aber auch äußerst lustig, weil Emma Watson ja an sich ja auch in diese Richtung gegangen ist im echten Leben.
Das weiß ich nicht.
Dass sie sich so humanitär engagiert. Ja doch, sie ist sehr engagiert, was Frauenrechte anbelangt und weiter.
Ja, Emma Watson hat für ihre Rolle ja auch super viel Reality-TV geguckt da, um sich so ein bisschen diese Körperhaltung und die Gestik und Mimik davon abzugucken, von Reality-TV-Stars in Anführungsstrichen.
Ja, und das ist witzig, weil ich meine, Emma Watson, muss ich auch sagen, ich bin ja eh ein großer Emma Watson-Fan und muss auch sagen, dass sie hier auch mit Abstand, zumindest aus meiner Warte, der Lichtblick in dem Film ist. Also alle Szenen mit ihr machen dann schon Spaß. Und das, was du gerade sagtest, dass sie sich da irgendwie Dinge abgucken muss, das finde ich, merkt man total, weil sie verziehen ja eigentlich keine Miene und das fand ich so spannend, weil ich hatte nie das Gefühl, auch das schließt auch das mit ein, was du gerade gesagt hast, Mike, dass sie ja irgendwie auf der Suche natürlich nach sich selbst auch irgendwie sind und irgendwas darstellen wollen, was sie aber nicht sind, und das führt halt letztlich dazu, dass sie halt so kommt, dass jeder jede einzelne Figur ja eine komplette Maske aufhat und komplett verschlossen ist eigentlich und wir von keiner einzigen Figur mit Abstrichen vielleicht von Mark, würde ich jetzt vielleicht mal behaupten, von dem männlichen, von der männlichen Figur, dass wir von keiner Figur, sage ich mal so, das wahre Ich eigentlich sehen.
Und dieses Bild wird sogar in einem Shot wunderschön dargestellt, wenn sie alle quasi mit ihren geklauten Kleidungen durch die Straße von L.A. laufen und alle einfach auch riesige Sonnenbrillen anhaben. Also man versucht, ist ja auch immer ein Symbol dafür, um sich zu verstecken und so weiter. Da wurde ich hellhörig.
Ja.
Aber es klingt jetzt alles so positiv, was wir hier über den Film erzählen, ne? Also die Motive und so weiter, würde ich ja schon sagen, sind schon sehr interessant.
Ja.
Muss ich auch wirklich hervorheben, dass ich aus diesem Grund eigentlich schon Lust auf den Film hatte, auch ohne vorher einen Trailer gesehen zu haben oder so, sondern einfach nur so, Bling Ring, was da so passieren könnte und dass das von Coppola ist, das ja, hätte Potenzial. Aber.
Ja, wo sollen wir anfangen? Also ich muss auch sagen, das, was wir gerade gesagt haben, wie du richtig sagtest, da sind Dinge, die haben mir auch gefallen, muss ich auch wirklich sagen. Gerade wenn man dann so tiefergehend versucht, das zu analysieren, das fand ich cool. Aber ich muss sagen, die Oberfläche hat bei mir nicht funktioniert, was einmal an den Darstellern lag tatsächlich. Da muss ich sagen, bis auf Emma Watson, wie gerade schon gesagt, haben die mich alle nicht so wirklich überzeugt. Keine Ahnung, hier, ich weiß nicht, wer sie war. War sie, ich glaube, es ist Claire Julien, die hier Chloe spielt. Weiß ich nicht. Die hat für mich in die Rolle zum Beispiel auch gar nicht so richtig reingepasst. Dann gibt es mit ihr so eine ganz merkwürdige Szene, wo sie dann plötzlich anfängt, Mark so völlig zu bedrohen und du plötzlich echt Angst hast, dass sie gleich mit dem Messer auf ihn einsteht. Das fand ich so völlig überspitzt dargestellt und keine Ahnung, das war mir alles so ein bisschen too much und es gab ganz oft Situationen, in die ich rausgeflogen bin, wegen solchen kleinen Momenten.
Ich habe lange überlegt, ob diese oberflächliche Figurenzeichnung Absicht ist oder nicht. Also ich meine, es macht es nicht besser, wenn es Absicht ist, aber ich gehe davon aus, dass es Absicht ist, aber ist halt schwierig. Vielleicht gibt auch, ich muss diesen Artikel echt lesen, vielleicht gibt auch der Artikel nicht allzu viel her, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ich glaube, wenn das so ein bisschen, ich vergleiche den Film auch immer ganz gerne mit Spring Breakers, wenn ihr den kennt.
Ja.
Denn von Spring Breakers bin ich ein sehr großer Fan. Und da hast du auch nicht so viel Figurenzeichnung drin, aber da konnte ich es irgendwie nachvollziehen. Und das war halt so einfach nochmal eine Ecke drüberer. Und hier war das halt auch mit diesen Found-Footage-Einblendungen, bin ich auch bei dir, Flo, außerhalb von Emma Watson fand ich die Figuren alle sehr, sehr schal, langweilig und uninteressant. Und ich fand sogar fast, dass das, was mich mehr gecatcht hat, außerhalb von den Figuren und was beim Film eigentlich nicht sein darf, sind halt die Dinge, das Materielle. Hat mich dann in diesem Moment auch mehr gecatcht. So ein bisschen, wie sieht es da drin aus? Das sind ja auch teilweise das Haus von Paris Hilton, halt das echte Haus von Paris Hilton. Auch mehr diese Neugier, die halt die Figuren dann auch verspürt haben. So. In der Hinsicht macht es der Film vielleicht ganz gut, weil die Figuren sind mir scheißegal, die Menschen sind mir da scheißegal im Film. Ich will dann auch sehen, wie sehen die Häuser aus? Was klauen sie da? Da bin ich da auch in diesem Claimer-Ding auf einmal drin.
Genau, und da hätte der Film natürlich dann aber meiner Meinung nach mehr zeigen können, also weil das wird dann halt wieder dann doch irgendwie zu wenig gezeigt, also das sehe ich auch so, da hätte ich dann auch Bock drauf gehabt, wenn man dann wirklich so diesen Einblick, sage ich mal, in diese Villen irgendwie bekommt, weil ich meine, wir sind mit den Figuren da drin, dann zeig uns halt auch irgendwie, keine Ahnung, die Whirlpools und lass die da irgendwie abdancen mit den Klamotten. Das wird immer nur so, teilweise sind sie dann irgendwie in diesen Ankleideräumen drin, aber so richtig gefeiert wird das halt dann irgendwie auch nicht. Und das ist halt leider schon auch schade. Also so sah ich es, Mike,
ja. Wie siehst du das? Und man merkt, es wiederholt sich ständig. Also man hat immer dieselben Bilder. Man sieht, wie die Leute reinkommen. Es werden halt, okay, zugeben, immer mehr Menschen, die in diese Supermansions da reinholen. Aber es bleibt immer bei denselben Bildern. Die Leute gehen rein, wir sehen, es schwenkt durch die Wohnung, es wird die Taschen werden befüllt und das war's. Und das ist irgendwann, wenn die Charaktere einen da nichts Besonderes bieten und die Wohnung letztlich auch nicht, dann wird es einfach irgendwann langweilig.
Ja.
Und jetzt ist vielleicht diese eine Szene, die Flo vorhin angesprochen hat, wo Mark so ein bisschen bedroht wird. Da geht es quasi darum, dass Tessa Farmiga eine Das ist, ich glaube, ein 345er Colt, steht auch in dem Artikel drin, dass die den mitgehen lassen und mit dem so ein bisschen rumspielen. Und da hat man so dieses typische Machtspielchen. Die 13-Jährige hat auf einmal eine Waffe in der Hand und der Junge oder Mann, wie alt ist der, 19, keine Ahnung, bekommt dann eben Angst, ne? Weil die könnte ja geladen sein und auf einmal losgehen. Und es passt aber auch so von der Stimmung her nicht so ganz irgendwie in den Film rein und dauert auch zu lange und nimmt dadurch auch noch zusätzlich Tempo raus. Ist super merkwürdig und deswegen musste ich nochmal lachen, weil als ich den Artikel gelesen habe, wird das eben erwähnt, so ja okay, ein Colt wurde auch mitgenommen, ne? Und da sehe ich dann so jemand, der beim Drehbuch sitzt und denkt so, okay, hier, da machen wir eine Szene draus. Und das macht es einfach nur ärgerlich, wenn man nicht weiß, welche Elemente man sozusagen aus den wahren Begebenheiten nehmen muss, um einen guten Film zu machen. Also vielleicht, okay, man versucht sich da an den wahren Begebenheiten so nah wie möglich zu halten, aber das macht man eigentlich so gut wie nie, wenn es um solche Filme geht.
Vor allem kann man das vielleicht machen, wenn man noch mehr Stoff hat, außer einen Artikel in der Vanity Fair. Ja. Und jetzt kein, jetzt, ich meine, nicht böse gegenüber der Vanity Fair, aber da, ich glaube, da könnte man sich dann selber vielleicht doch noch besseren Stoff erdichten. Und auch wenn der vielleicht dann nicht so wahrheitsgetreu ist, es muss halt ein guter Film bei rumspringen. Und da ja, war es zu dünn einfach.
Gerade wenn es ja um Sofia Coppola geht, ist ihr jetzt historische
Akkuration.
Genauigkeit.
Akkuration. Ja, genau. Ja. Historische Genauigkeit ist ja, ja, ihr ja eigentlich wurscht. Deswegen hat es mich hier auch so gewundert, wieso beharrt man darauf, ja, nicht einfach die Motive zu nehmen, dass Jugendliche, die in L.A. am Glamour leben, die auch, wie gesagt, im Artikel steht es, die ja quasi am Wochenende mit Leonardo DiCaprio abhängen, dass sie eben auch so sein wollen. Und wieso nimmt man nicht einfach das und macht daraus irgendwas Besonderes oder anderes, sondern nur
bleh. Ja, ja, ich sehe das auch so. Vor allem, weil der Film auch immer wieder und immer wieder so Sachen öffnet, wo ich mir denke, ah, okay, da wäre jetzt was gewesen, welchen Weg du hättest gehen können, wenn du es eben genauso machst, wie ihr gerade sagtest, dass man sich da irgendwie künstlerische Freiheiten erlaubt. Ich denke da auch vor allem an die Situation, in der dann Marc die Rolex-Uhren verkaufen will und sage dann kurze Preisverhandlungen gibt, aber auch das verläuft dann völlig im Sande und davon hören wir gar nichts mehr. Ich denke an die Situation, dass plötzlich die kleine Schwester von, ich glaube, von Chloe oder von Sam dabei ist, wo man auch kurz denkt, oh fuck, okay, jetzt ist da irgendwie eine 10-Jährige dabei, das könnte natürlich auch nochmal richtig Ärger geben, aber auch das wird dann nicht mehr so richtig aufgegriffen, genauso wie die Männergeschichten von einer der Protagonistinnen. Also das sind alles so Dinge. Ja, keine Ahnung. Ich sehe das so wie ihr. Entweder sucht man sich davon eins aus und erzählt dann darum halt irgendwie eine Geschichte, um halt auch einen gewissen Spannungsbogen einzubauen, den man hier dann meiner Meinung nach doch braucht. Oder man lässt es halt so komplett alles weg und stürzt sich halt wirklich auf die, ja, auf die psychologischen Dinge dieser Mädchen und dieses Jungen, der da irgendwie, ja, die da irgendwie versuchen, jemand zu sein, der sie nicht sind. Aber auch das wird dann nur so, ja, halbgar gemacht. Ich glaube, ihr habt es eben schon gesagt, das ist halt wirklich, ja, so blöd es immer klingt, diese Floskel, aber es ist einfach nichts Halbes und nichts Ganzes und verliert dadurch halt auch wirklich, bei mir hat es relativ schnell auch an, ja, an Erinnerungen verloren. Ich musste jetzt wirklich mir im Vorfeld auch nochmal das Gespräch jetzt mit euch nochmal echt viel durchlesen, um mich wieder an Dinge zu erinnern. Da bleibt einfach nicht viel hängen.
Ja, und apropos nicht viel hängen bleiben, ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal geguckt und ich fand den sogar noch mal ein Stückchen schlechter und ich hatte echt drauf gehofft, dass ich mir so ein bisschen gedacht habe, ja, hey, beim ersten Mal war es vielleicht auch nicht ganz fair zum Film, weil der hat ja eine relativ solide Anhängerschaft, sage ich mal. Jetzt habe ich den noch mal geguckt und die Kritikpunkte vom ersten Mal, die bestehen einfach noch alle. Also, die Motive, Mike hat es vorhin so schön gesagt, die Motive geben eigentlich so viel her und du hast es auch gerade jetzt eben vorgesagt, aber da muss man da halt wirklich näher auf eine Figur. Du musst ja nicht die ganze Gruppe beleuchten, dann beleuchtet eine Figur. Man hat es ein bisschen bei Marc versucht, aber da denke ich mir, Marc ist ja auch wirklich, das ist halt auch wieder so ein Ding, Marc ist natürlich der einzige Mann in der Gruppe, der wird da ein bisschen näher beleuchtet. Ich hätte mir das gerne von Rebecca gewünscht. Rebecca hätte ich mir gerne gewünscht, dass die näher beleuchtet wird. Es wurden stattdessen die Figur von Emma Watson und Marc beleuchtet, die ich tatsächlich von den gesamten Figuren fast am uninteressantesten fand, insbesondere Emma Watsons in Anführungsstrichen Schwester, die wurde da irgendwie als Adoptivkind aufgenommen, weil sie von einer alkoholsüchtigen Familie irgendwie rauskam, und von Chloe erfährt man so gar nichts. Und die Figur hätte mich dann vielleicht eher interessiert als so diese zwei relativ behütet aufgewachsenen Menschen da drin. Aber vielleicht auch hier wieder das Ding, Sofia Coppola kann vielleicht mit den beiden Figuren mehr anfangen, weil das halt irgendwie ihrer eigenen Lebensrealität entspricht.
Ja. Ich muss sagen, ich hatte beim Soundtrack, der hat mir ganz gut gefallen.
Ich mag ja so diesen. Habt ihr euch auch so sehr zurückgefühlt in eure Abi-Zeit?
Ja, ich wollte gerade sagen, so ein bisschen diese 2010er, 2010er Musik. Ich mag das ja ganz gerne. Das ist so Clubmusik, das fand ich dann schon ganz nett. Es gibt diese eine Szene, wo sie in irgendeinem Auto sitzen, glaube ich, und dann läuft, glaube ich, ein Lied von
Kanye West.
Ich glaube Kanye West oder ja. Chris Brown oder so. Das fand ich dann ganz geil.
Es sind ganz viele Songs von Kanye West und von M.I.A. sind auch dabei, ne?
Naja.
Diese, ja. Und da hatte ich direkt, als Kanye West angegangen ist, 3 Promille mehr im Blut.
Ja. Mhm. Und direkt den Wodka-Bull-Geschmack im Mund.
Ja, das so, oh, geil. Nee, Wodka-Feige.
So, okay. Ja, die Szene ist halt auch Shit. Wirklich ganz gut, weil es so ein Adrenalin-Hoch ist für die Leute im Auto und dann dieser Crash nach unten.
Und dann wieder, aber dann wiederholt man das immer wieder, diese
Autoszene. Ja, eben.
Und du denkst, ja, okay, jetzt ist halt auch irgendwie nicht mehr cool.
Nee, ansonsten Soundtrack-mäßig fand ich das Intro super. Da hast du ja dieses Punk-Geschrammel. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Stück gesteckt wird. Und diesen Blick über die Schuhe und den Schmuck und diese gelben Credit-Einblendungen. Das fand ich auch noch sehr schön, weil es so ein bisschen anders war einfach. Und nicht diese, ja, wie gerade schon gesagt, diese dann irgendwann sich dauernd wiederholende Masse aus Glitzer und Klemmer, aber eigentlich gar nicht so glitzerhaft und klemmerhaft inszeniert.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch viel mehr zu dem Film sagen kann. Vielleicht mal, wen haben wir da noch im Cast? Leslie Mann als Mutter bleibt auch eher blass.
Vor allem spielt Leslie Mann, habe ich das Gefühl, immer dieselbe Rolle.
Ja.
Also das ist immer so ein bisschen die übertrete, entweder Mutter oder halt ältere Frau mittlerweile.
Stimmt.
Ich weiß nicht, was sie früher gemacht hat. Ich kenne jetzt nur relativ aktuelle Filme mit ihr. Ist halt so ein typische Nebendarstellerin.
Ja.
Vielleicht noch Micah Monroe taucht mal auf. Sie liegt am Strand. Das ist sozusagen das Opfer aus It Follows.
Oh, okay.
Da greifst du tief in die Cast-Kiste.
Ja, da ist sehr tief. Vielleicht Kirsten Dunst taucht auf, Paris Hilton und Lindsay Lohan.
Ja.
Wo ich zuerst am Anfang wirklich sehr. Also Lindsay Lohan wird ja dann schon sehr durch den Kakao gezogen. Ich kann mich erinnern, okay, das war damals wirklich so. Also es war sogar bei uns in Deutschland ist das so ein bisschen rübergeschwappt. Aber da habe ich schon gedacht so, okay.
Lindsay und Britney, die Chaos-Schwestern waren das damals bei uns in Medien. Und hier der Auftritt von Kirsten Dunst, der war gar nicht so geplant. Die hat tatsächlich Sofia Coppola beim Dreh besucht und wurde da einfach mal spontan mit eingebaut.
Ja, finde ich aber nett.
Finde ich auch nett, ja.
Und mal wieder Kirsten Dunst zu sehen ist.
Eben, es war jetzt auch nur so in 2 Sekunden. Es war, glaube ich, nur eine Einstellung, wo man sie sieht, wie sie da eben mit Paris Hilton durch diesen Club läuft. Und das war es ja auch schon wieder. Reicht immerhin für einen Credit und schon wieder einen Film von Kirsten Dunst Filmografie abgehakt. Ja.
Sehr gut.
Hat sich das schon gelohnt.
Ja.
Ja.
Aber sonst habt ihr vielleicht irgendeine Lieblingsszene?
Aber nicht im positiven Sinne. Ich finde halt, aber auch das wird ja dann wahrscheinlich stimmen, keine Ahnung, wie schnell sie halt einfach googeln, wo irgendwie die Promis wohnen. Ich meine, ich habe das dann während des Films auch mal gemacht. Ich habe schon mal mein Smartphone rausgeholt und dachte mir, ey, das kann doch nicht sein, dass wenn ich jetzt einfach bei Google eingebe, keine Ahnung, Bruce Willis Address, dass ich sehe, wo der wohnt, so irgendwie. Hat dann auch nicht so richtig funktioniert. Das fand ich so
lustigerweise
too easy. Aber,
lustigerweise, sie haben es wirklich so gemacht. Also wirklich gegoogelt, wo die Leute sind, über TMZ. Das ist ja, wie die Bild-Zeitung für Hollywood, kann man so sagen. Und dann über, ich weiß gar nicht, das ist noch eine spezielle Seite, Superstars Address Ariel oder so. Und dann haben die das da rausgefunden. Ich habe mich auch wirklich öfter mal gefragt, ob das wirklich so passiert ist. Aber es war tatsächlich so, auch dass sie den Haustürschlüssel von Paris Hilton einfach unter der Fußmatte gefunden haben.
Ja, das ist halt wirklich geil.
Und auch diese ständige Autos abklappern und schauen, ob die offen sind, das haben die auch gemacht. Und dadurch eben sind sie an Drogen gekommen. Und bei Orlando Bloom zum Beispiel sind sie dann auch eingestiegen, indem sie an einem Hügel ein Loch in einen Zaun geschnitten haben und dann sozusagen sein Haus abgesucht haben nach einer offenen Tür. Mhm. Und das sind alles, das klingt alles schon relativ interessant, aber wenn man dann im Film wird das alles als sehr, sehr einfach dargestellt. Also es wird einfach super schnell abgehakt.
Ja.
Man sagt so, ey, Paris Hilton, ihr habt bestimmt einen Schlüssel unter der Fußmatte. Schnitt, Fußmatte, okay, ja. Drinnen sind wir. Und das, da geht dann auch so ein bisschen der Nervenkitzel verloren. Wir haben zwar Mark, wie er so in der ersten Wohnung, die sie ja so überfallen, in Anführungszeichen, sehr ja, aufgedreht ist und da so durch die Wohnung springt und eigentlich quasi sein Puls auf 180 ist, aber davon kommt irgendwie dann im Vorhinein, als er da hingeht und auch bei den anderen Malen gar nicht so viel rüber von der Stimmung, die Leute haben, als sie in den Wohnungen sind, ne?
Ja, gar nichts.
Dieses Partygefühl, also wie ihr ja schon angesprochen habt, das ist ja...
Ja, der Film hat einfach keinen Spannungsbogen, also im Sinne von, dass es da irgendwelche Highlights gibt, wo du mitfieberst. Also es ist in keiner Situation, habe ich irgendwie gedacht, okay, fuck, jetzt wird es aber knapp oder jetzt könnten da aber gleich Polizisten vor der Tür stehen. Das wird einmal so knapp probiert, wo sie irgendwie auf irgendeinem Gelände sind und dann irgendwelche Polizeistreifen vorbeifahren. Aber das hat dann auch nach 20 Sekunden, haben sie sich dann mal kurz geduckt und dann ist es auch wieder gut. Ja. Also das war alles ganz merkwürdig.
Und selbst wenn der Film einen Spannungsbogen gehabt hätte, wäre es mir auch egal gewesen, weil die Figuren hätten von mir aus auch alle in den Knast wandern können, weil die sind mir ja egal gewesen. Ich habe mit keiner einzigen Figur, selbst das Anti-Held nicht mitgefiebert.
Mm. Jo.
Jo.
Nun gut.
Kurz Fazit, Leute. Soll ich noch ein bisschen was zur Technik sagen?
Ja, gerne.
Ich habe was rausgeschrieben, weil ich ein, zwei Sachen noch relativ erwähnenswert finde. Es war Harry Savides, der den Kameramann auch schon bei Somewhere gemacht hat. Letzte Rolle, weil er leider während den Dreharbeiten an seinem Gehirntumor verstorben ist. Deswegen hat man auch zwei Credits für den Kameramann. Neben Savides noch Christopher Plauwelt, der das dann irgendwann übernommen hat. Harry Savides hat sich übrigens relativ stark dafür eingesetzt, dass diese relativ ikonische Szene mit dem Haus, der lange Shot auf das Haus, wo sie das dann nur von außen ausrauben, im fertigen Film drin bleibt. Es ist tatsächlich der erste Ausflug von Sofia Coppola auf Digitalfilm, was so ein bisschen zu dieser neuen Social-Media-Zeit, Internet-Zeit passt. Wir haben eine Abkehr von 35mm-Film und damit auch, finde ich, optisch ein paar Nachteile. Denn er sieht nicht mehr ganz so geil aus wie die Filme davor von Sofia Coppola, finde ich. Also gerade in diesen Vorortszenen, also stellenweise war das überbelichtet und langweilig und irgendwie sehr flach, das Bild. Vielleicht auch Absicht? Ja.
Ich glaube, ich würde das auch als Absicht betiteln. Gerade wenn, ich meine, in der Wohnung von Emma Watson, wenn sie da in der Küche stehen, da hast du ja keine Schatten, kein gar nichts.
Ja, ja, also, das ist
ja, es ist wirklich, wirklich ausgeleuchtet. Überhaupt kein Kontrast, letztlich auch. Und da habe ich gedacht, okay, es ist so der Schein, ne?
Ja,
die, vor allem, dieser Welt ist halt einfach so unfassbar groß.
Genau, die langweilige Vorstadt, weil du es in den Szenen in Los Angeles halt gar nicht hast. Da wird viel mit Schatten gearbeitet. Es gibt, Mike hat es vorhin schon gesagt, die Szene, als sie da über die Skyline laufen von Los Angeles, die ist eine wunderschöne Einstellung. Und da wird auch deutlich mehr mit Handheld gearbeitet, während in den Vorstadtszenen so ein bisschen so feste Einstellungen ganz viel sind. Es gibt eine Einstellung, wo sie frühstücken, die liegt, glaube ich, eine halbe Minute, wo sie einfach nur da sitzen und jeder für sich alleine frühstückt. Und ja, da wird so ein bisschen versucht, einen Kontrast herzustellen. War aber, finde ich, auch dann irgendwann relativ leicht ausrechenbar. Und diese ganzen Found-Footage-Dinger, diese Nachrichtensegmente, diese Reality-TV-Segmente, waren vielleicht damals ganz cool. Mittlerweile kennt man die halt schon zuhauf. Hat mich jetzt auch nicht mehr so gecatcht. Wurden aber immerhin relativ kohärent präsentiert. Flo, du hast vorhin noch gesagt, die Lieblingsszene in Bling Ring. Ist tatsächlich wieder die Autofahrt, aber nicht, das erwähne ich jetzt nicht aus Spoilergründen. Es gibt am Anfang eine Autofahrt, wieder durch die Vorstadt, die wir halt auch so in Virgin Suicides haben und umgekehrt in Lost in Translation und auch in Marie Antoinette aus der Kutsche heraus. Die gibt's wieder und am Ende haben wir nochmal diese Autofahrt mit einem kleinen Twist. Und das fand ich einen sehr schönen Kniff. Ich möchte jetzt aber nicht näher drauf eingehen, aufgrund von Spoilergründen. Also, ich sag mal, wenn die, so im Epilog quasi, wenn man so ein bisschen über das Schicksal der einzelnen Figuren erfährt, sieht man eine Figur in so einem Bus sitzen und sie guckt nach draußen. Man sieht nichts von draußen. Das fand ich eine sehr schöne Szene im Hinblick auf eingesperrt sein und eine subversive Parallele zu diesen Autofahrtszenen aus den letzten Filmen. Das fand ich sehr nett. Ja.
Normalerweise ist sie ja dann immer gefangen im Eisenkäfig und durch die Welt schreiten und hier hast du das dann auch wortwörtlich und bildlich.
Mhm. So. Die fand ich sehr schön. Aber jetzt nicht unbedingt, weil die Szene so super toll wäre, sondern einfach nur, weil wir jetzt ja Sofia Coppola ein bisschen kennengelernt haben. Ich so ein bisschen den Eindruck hatte, okay, das ist so ein kleiner Zwinker-Smiley an das Publikum, dass sich mit Sofia Coppola ein bisschen auskennt.
Das kleine Zwinker-Emoji.
Genau, ja. So, ja, siehst du, was ich gemacht habe?
Ja. Nee, ich weiß nicht. War für mich tatsächlich bisher, ich meine, Lost in Translation können wir mal ausklammern, da habe ich ja eine ganz eigene Meinung zu, aber so, ja, es war schon echt der schwächste Coppola, den ich bisher gesehen habe. Muss ich halt einfach sagen. Wobei, wir reden gleich über Very Merry Christmas, aber den würde ich auch mal gar nicht so richtig mit reinzählen. Jetzt so als Langspielfilm bei The Bling Ring wirklich enttäuschend für mich tatsächlich.
Ja.
Schade.
Ich muss, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, leider auch nach Somewhere finde ich von den Langspielfilmen der schlechteste Coppola-Film. Und ich habe den lustigerweise beim ersten Mal, fand ich den auch schon nicht gut, aber beim zweiten Mal gucken fand ich ihn jetzt einfach nochmal ein ziemlich großes Stückchen schlechter. Ich sehe da bei Letterboxd, was ich dem beim ersten Mal gucken gesehen habe und ich musste halt echt ein ganzes Sternchen abziehen.
Ja.
Das finde ich irgendwie schade, vor allem, weil ich mir da irgendwie viel mehr erhofft habe von Sofia Coppola, insbesondere nachdem Somewhere für mich ja auch schon so eine Enttäuschung war. Wenn man das mal chronologisch guckt, habe ich so das Gefühl gehabt, vielleicht so eine in Anführungsstrichen Mittelphase der Karriere, die mir einfach nicht gefällt. Da hatte ich so das Gefühl, okay, Coppola sucht jetzt so nach einer neuen Richtung und das, die Richtung, die sie gerade einschlägt, taugt mir nicht so.
Hm. Mike.
Ich fasse mich mal ganz kurz. Wenn das Besondere an Bling Ring ist, dass er, oder von der Storystruktur, dass er dir am Anfang erzählt, was am Ende passieren wird.
Mhm.
Und wenn man das macht, muss die Reise dahin interessant sein, weil man weiß, wie es endet. Also muss ich eigentlich dabei bleiben und erfahren wollen, wie sind die da hingekommen. Aber das passiert nicht und deswegen ist es alles für die Katz.
Ja. Ja. Mehr gibt es dann, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ihr könnt ja gerne mal, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, eure Meinung zu Bling Ring schreiben, weil, wie Bernd, du es gerade schon gesagt hast, ich glaube tatsächlich, dass der Film eigentlich eine kleine Fanbase da zumindest draußen hat. Ich glaube, es gibt Leute, die finden den Film ziemlich cool. Könnt ihr ja gerne mal schreiben, uns bei den Social Media Kanälen, warum ihr den Film gut findet oder warum ihr vielleicht auch unserer Meinung seid und The Bling Ring nicht sonderlich gut findet. Okay, dann würde ich sagen, wenn wir zu The Bling Ring nichts mehr haben, dann springen wir rüber, ziehen unsere Weihnachtspullover an, hier am Mitte Juli.
Habt ihr auch alle schon die Weihnachtsmützen am Start, den Glühwein in der Tasche, in der Hand, nicht
in der Tasche. Glühwein in der Tasche, ja.
Die Kohlen in der Tasche.
A Very Merry Christmas aus dem Jahre 2015. Ein Netflix-Weihnachts-Special, würde ich mal sagen. Ich habe gerade schon im Intro gesagt, dass es eigentlich kein richtiger Film ist mit seiner Länge von 56 Minuten. Es ist halt so ein klassisches Weihnachts-Special. Keine Ahnung, in Deutschland gibt es das ja auch an Heiligabend. Dann hast du mal irgendwie, keine Ahnung, Bernhard Hoecker und Anke Engelke, die irgendwie eine Dreiviertelstunde was machen und ich glaube, das geht so ein bisschen in diese Richtung. Und
auch vom Niveau her?
Vom Niveau her ist es vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer.
Ja, man muss das vielleicht mal kurz erklären. Also Netflix, so der große Hype war halt eben 2015, als das so vom DVD-Ausleihservice zum Streaming-Service gegangen ist. Und es war tatsächlich so, man kann es fast schon sagen, das erste Weihnachtsspecial auf Netflix. Also was halt Fernsehserien jahrzehntelang, gab es vorher eins?
Also es war jetzt, du mein, also...
Also ein bekanntes...
Nochmal zurückgespult, dass Netflix auch in Deutschland gestartet ist. Netflix ist ja schon Jahre vorher in den USA tätig gewesen, auch als Streamingdienst.
Das stimmt.
Nur, dass sie letztlich auch mit Eigenproduktionen an den Start gegangen sind, das war zu der Zeit noch relativ neu.
Genau. Und in dieser Sparte steckt dann A Very Merry Christmas. Weltweiter Netflix-Start war, glaube ich, 2013 oder 2014, lass mich nicht lügen. Und 2015 hat man sich dann so ein bisschen zum Ziel gesetzt, okay, wir machen jetzt nochmal so ein Weihnachtsding. Und
ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich mich sehr auf das Special irgendwie gefreut hatte, weil ich dachte, ey, Bill Murray, so ein Weihnachtsding mit ihm.
Ja.
Ich ahne sowas wie Groundhog Day.
Ja, das dachte ich wirklich auch. Also oder Groundhog Day meets Scrooge als Musical.
Ja, ja, genau. Ja.
Ja, Very Merry Christmas. Ich habe hier eine kurze Inhaltsangabe vorliegen, um euch da mal abzuholen. Und zwar, Bill Murray ist der Gastgeber für eine Live-TV-Weihnachtsshow in einem New Yorker Hotel. Dummerweise hat er einen schweren Christmas-Blues und erschwerenderweise taucht auch keiner der geladenen Gäste auf. Ein Stromausfall sorgt für Abhilfe und gibt Murray die Möglichkeit, mit anderen am Heiligabend gestrandeten Persönlichkeiten doch noch ein gehaltvolles Weihnachtsfest zu verleben. Ja, und wie man jetzt schon raushört und wie man auch wahrscheinlich schon an dem Titel erkennt, der Großteil der Menschen, die hier in diesem Film oder in diesem Special dabei sind, spielen sich selbst. Allen voran eben Bill Murray, der, wie gesagt, eben als Moderator dieses, ja, so ein bisschen Varieté-Weihnachtsspecial leiten soll mit vielen prominenten Gästen. Und wir starten in dieses Special hinein, wenn wir im Backspace, im Background sind quasi und sehen, wie er noch zum letzten Mal geschminkt wird, glaube ich, und seine Assistentinnen irgendwie zu ihm kommen und sagen, ey Bill, hier, du startest jetzt gleich mit der Show, hast noch 5 Minuten und so, und er hat aber irgendwie überhaupt gar keinen Bock, und da ging es bei mir auch schon los, da hatte ich auch schon relativ früh eigentlich keinen Bock mehr tatsächlich. Also ich war wirklich von Beginn an, das mag jetzt vielleicht auch am Juli liegen, aber so richtig in Weihnachtsstimmung kam ich natürlich nicht. Und keine Ahnung, ich war erstmal ein bisschen enttäuscht, weil ich wirklich dachte, okay, das wird jetzt ein Spielfilm. Und das war erstmal so eine krass falsche Erwartung, die ich da hatte. Und das hat mich erstmal so ein bisschen runtergezogen. Ich kannte im Gegensatz zu euch nämlich dieses Special noch nicht. Von daher, ich hatte nämlich auch sowas wie Groundhog Day oder Scrooge oder sowas erwartet. Halt einen wirklichen Film mit einer Handlung, aber wir bekommen halt einfach eine Aneinanderreihung von mehr oder weniger bekannten Weihnachtsliedern, die mit mehr oder weniger bekannten Stars gesungen wird. Und that's it. Ja, was soll man noch mehr zu dem Film sagen?
Ja, es ist eben nicht so ein... Es ist kein Film, es ist auch kein klassisches Weihnachtsspecial, wie du gesagt hast, wie man es jetzt bei uns kennt. Und wie es einfach auf der ganzen Welt zur selben Zeit an Weihnachten läuft. Ne? Was du anmachst, wenn du mit der Family da sitzt und dein Braten isst oder so. Dann läuft einfach das Gedudel im Hintergrund und alle 2 Minuten kommt ein Song rein, der zwischendurch interessiert keinen. Du guckst nicht hin, wer das ist, das interessiert keine Sau, willst einfach nur Hintergrundbeschallung. Und irgendwie dafür funktioniert es ja. Also zum Schluss funktioniert es deswegen, ne? Also
nein.
Wir haben auch alle... Okay. Ich habe für mich erkannt, dass ich am Ende eben einfach abschalte. Also am Anfang passt man auf, weil da ist ein bisschen Story drin, ne? Bill Murray, der von seinen Producerinnen dazu der Show gezwungen wird, dann taucht noch Michael Cera auf, der ihn unbedingt, den Manager spielt und ihn unbedingt unter Vertrag nehmen will, das ist so ein bisschen so ein kleines Hin und Her. Und da ist auch dieses typische, dieser Flachhumor von Bill Murray kommt da raus, ne? Der ihn dann so ein bisschen so sagt, nee, ey, come on, geh einfach raus, geh nach Hause. Und das ist filmisch und dann schwenkt das so über langsam zu diesem Weihnachtsspecial und merkt so, ja, okay, jetzt ist die Zeit angekommen, an der ich kochen muss.
Ja.
Und das läuft im Hintergrund.
Ja.
Und so ist das eigentlich okay, aber okay ist halt nicht gut.
Ja, und vor allem so ist es aber nur okay, wenn es dann halt, das habe ich im Vorgespräch schon gesagt, wenn es jetzt halt irgendwie 2 Stunden gehen würde, wie halt so ein Helene Fischer Weihnachtsspecial, wo du halt einfach 2 Stunden die Dudelmusik im Hintergrund hast und ja, dann wird zwischendurch mal was erzählt. Aber das Ding hört halt nach 56 Minuten auf und hört halt dann auf, wenn man denkt, okay, zum Berieseln lassen reicht's vielleicht. Aber dann ist halt Schluss und dann hat man auch keine Lust, das wieder von vorne laufen zu lassen, weil das erstmal mit so einer blöden, mit viel Gelaber anfängt. Und das ist nervig.
Nee, Flo, da bin ich komplett bei dir. Der Film weiß nicht, was er sein will. Das sieht man an der Länge. Der weiß nicht, ob er ein Kurzfilm oder ein Langfilm sein will. Das sieht man am Anfang. Du versuchst am Anfang so eine Story rein zu implementieren. Ihr hast wieder Sofia Coppola typisch. Isolation und Hotel und wieder die weiße Oberschicht. Das Seelenleben in den Privilegierten. Hätte man alles nicht gebraucht. Und am Ende hast du halt dann eine Aneinanderreihung von Musicalstücken, wo leider jedes Mal Bill Murray irgendwie Teil davon ist, der nicht singen kann. Tut mir leid. Ich singe auch nicht. Sollte man dann vielleicht als Moderator beibehalten und halt dann Leute wie Miley Cyrus wirklich singen lassen, die es halt können, oder Thomas Mars. Und so plätschert das dann vor sich hin, so eine Mischung aus eine halbe Stunde Seelenleben-Einblick versucht und eine halbe Stunde Musicalstück aneinandergereiht in irgendeinem Hotelzimmer und dann am Ende in der Traumsequenz auf einer Bühne. Funktioniert für mich überhaupt nicht. Das war keine Ahnung.
Ich muss sagen, am Ende habe ich gedacht, so, oh, jetzt kommt so eine Traumsequenz und das ist in Musicals auch immer was ganz Besonderes. Traumsequenz heißt Shit hits the fan. Jetzt geht's richtig ab, jetzt fahren wir mal auf und dann wird da so langsam vor sich hingedudelt, es kommen ein paar Tänzerinnen dazu und das war's. Dazu natürlich der lang angekündigte George Clooney kommt natürlich auch mal dazu und singt ein schönes Liedchen, springt immer mal wieder vom Baum hervor. Und das ist so unfreiwillig komisch, dass es schon wieder ganz lustig ist. aber es klang jetzt alles so positiv, was ich erzählt habe. Aber ich bin auch kein Fan von A Very Merry Christmas. Es ist ganz merkwürdig, gerade die Länge, 56 Minuten, fühlt sich an sich schon sehr merkwürdig, also auch falsch an irgendwie, wenn der Film vorbei ist oder das Special, whatever, ist man sich jetzt nicht sicher, ob man irgendwas verpasst hat und das macht, ja, zerstört auch dieses Weihnachtsfeeling. Oh Gott, dass ich das jetzt Anfang Juli sagen muss, ist schon auch sehr lustig, aber
wobei ich mir vielleicht gar nicht so sicher bin. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal auch im Dezember dann geguckt habt in der Weihnachtszeit. Ich könnte mir zumindest bei mir vorstellen, ich bin ja auch so ein riesen Weihnachtsfan eigentlich. Ich liebe da alles rund um Weihnachten. Ich glaube, dass der in manchen Szenen schon auch dieses Weihnachtsgefühl bei mir zumindest teilweise entfachen würde. Ich würde das dieses Jahr sogar wirklich mal nochmal probieren. Gerade dieser Anfang, wenn er dann durch diese Flure geht und dann auf Chris Rock trifft, der dann irgendwie auf einen Schneesturm reinkommt und sie dann in dieser Hotellobby sind und keine Ahnung, dann wird irgendwann das Essen serviert. Es gibt so einzelne Momente, wo ich dann schon irgendwie das Gefühl hatte und wo ich zumindest nachvollziehen kann, okay, dann vielleicht funktioniert es bei mir nicht, aber ich kann schon verstehen, warum das vielleicht das Gefühl von Sofia Coppola ist, was sie mit Weihnachten verbindet oder so.
Ja.
Also ich sehe jetzt nicht, dass das komplett fehl am Platz ist.
Ja, nee, tatsächlich glaube ich, Sofia Coppola verbindet das krass mit Weihnachten, weil sie wahrscheinlich auch sehr viele Weihnachten in Hotels verbracht hat. Und ich glaube, das wäre im harten Corona-Lockdown letztes Jahr ein sehr guter Weihnachtsfilm gewesen, weil das ja so Motive wie Isolation und von den Liebsten getrennt sein mit reinbringt. Und ich habe jetzt mal geguckt, ich habe das erste Mal A Very Merry Christmas am 9. Dezember 2015 gesehen, also schon in der Weihnachtszeit. Und nee, Flo, da muss ich dir sagen, damals fand ich ihn auch schon kacke.
Okay. Muss ich mich Bernd anschließen, auch Weihnachtszeit geschaut, das war leider nix.
Ja. Ja.
Vielleicht mit mehr Glühwein. Wer weiß.
Naja. Ja,
mit mehr Glühwein. Ja.
Da ist halt auch wieder das Ding, okay, da hast du halt 1000 andere Weihnachtsfilme und auch 1000 andere Musicals.
Ja.
Warum genau das? Also ich sehe da den Punkt nicht. Warum soll ich jetzt A Very Merry Christmas angucken, wenn ich nicht einen guten Film, ein gutes Musical nebenbei angucken kann? Und auch als Hintergrundbeschallung gibt es halt 1000 bessere Alternativen.
Was war denn euer Lieblingsstück?
Ich glaube tatsächlich das von Miley Cyrus oder das mit Chris Rock. Die beiden fand ich noch ganz gut. Mm. Die anderen, ne.
Miley Cyrus. Großer Miley Cyrus-Fan. Deswegen, ich habe die ganze Zeit mich wieder drauf gefreut, auf die Szene.
Ja, ich muss auch sagen, Chris Rock fand ich schon cool, den Auftritt mit ihm, und ich bin dann auch bei Miley Cyrus die Einzige, die eigentlich wirklich singen kann. Keine Ahnung, dann haben wir hier Maya Rudolph, die dann auch natürlich sehr ausgiebig da ihr mir nicht bekanntes Weihnachtslied da trällert, die auch singen kann, aber die leider nicht meinen Geschmack trifft. Und ja, dann die Band Phoenix haben wir am Start, wo wir gerade schon erfahren haben, dass Bernd drei Platten im Hintergrund stehen hat. Aber die kommen ja auch relativ kurz weg. Also die trällern da auch irgendein unbekanntes Weihnachtslied, und das ist dann auch nicht so geil. Tja, Jason Schwartzman vielleicht noch. Mike, dein bester Freund.
Ach nee, das war auch diese Liebespassage, wie die da auch einfach reingedrückt wird im Baseballschläger, ist auch unangenehm schon.
Ja.
Apropos Liebespassage, fand ich ganz lustig, dass Rashida Jones hier die Braut spielt, die wir dann auch in Zukunft nochmal als Braut in On the Rocks besprechen werden.
Stimmt.
Ja. Also hat sie quasi schon mal für ihre Rolle geübt.
Ja, richtig.
Aber sie, muss ich ja sagen, mag ich sehr. Also als Charakter, als Person. War mir sehr sympathisch. Hat mich gefreut, sie auszusehen. Ne? Man muss auch mal das Positive sehen.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde tatsächlich, was ihr gerade so ein bisschen klein gemacht habt, oder zumindest, was ihr nur zumindest kurz angedeutet habt, diese Motive, die man da sieht, das sehe ich schon auch. Weil ich fand dann diesen Moment ganz cool, wo sie dann in dieser Küche stehen mit allen Leuten und du siehst halt, okay, hier sind jetzt alles Leute in diesem Raum, die wahrscheinlich am liebsten Weihnachten mit ihren Liebsten feiern würden, aber du hast halt eben Köche, die wahrscheinlich arbeiten müssen, du hast diesen Klavierspieler, der arbeiten muss, du hast irgendwelche Hotelangestellten, du hast halt Leute, die quasi ihren Job, sage ich mal, da vor Familie stellen müssen, wahrscheinlich auch einfach aus irgendeiner finanziellen, existenziellen Grundlage oder so, und das fand ich dann schon ganz nett, dass dann diese ganzen Figuren dann so plötzlich dann zusammenstehen und dann Weihnachten feiern, aber daraus wird halt dann auch nicht viel mehr gemacht. Ja. Da sagt Bill Murray einmal kurz emotional irgendwas und ja, dann ist auch wieder gut.
Ich meine, im Endeffekt, also du hast gerade das Hotelpersonal angesprochen, aber im Endeffekt ist da ja keiner gerne da. Da hat keiner ja gerade Bock, das Weihnachten da zu verbringen, aber alle machen es halt, weil sie entweder gestrandet sind oder weil sie es halt gerade müssen, aufgrund von finanziellen Aspekten. Das fand ich auch schon eine relativ schöne Grundprämisse, aber da wird halt zu wenig draus gemacht.
Ja, richtig. Ja, gut.
Ja, das ist ein 50-Minuten-Musical, keine Ahnung.
Ja, es ist ja nicht mal so, dass die Musical-Einlagen irgendwie mühevoll miteinander verbunden werden oder verwoben werden, sondern es fühlt sich auch vielleicht wie so ein Jim Jarmusch-Film an, ne? Wo die einzelnen Szenen für sich stehen sollen. Also so, man, da kannst du dir halt den Song von Miley Cyrus raussuchen, ne? Den findest du ganz geil. Oder du bist mehr so der George Clooney-Typ, dann guckst du dir halt den an. Oder wie ihr schon sagt, Chris Rock, ne? Dann skippst du halt da mal rein. Aber so insgesamt ist das dann doch eher alles zusammenhangslos vielleicht.
Ja, total.
Und ich muss jetzt auch Flo ein bisschen mehr an seiner Bill Murray-Kritik in Lost in Translation zustimmen. Denn die Figur ohne Scarlett Johansson, einfach nur dieses mürrische, traurige, auch wieder dieser Shot aus dem Hotelzimmer auf die Stadt und ja, ich nippe an meinem Whisky und ich bin einfach super sad und super mürrisch. Das hat mich hier auch ziemlich krass gestört an Bill Murray. Der war mir einfach zu sehr Bill Murray.
Ich glaube, hier sollte es aber so sein, dass er drüber ist. Auch die ganze Art, er ist ja schon, vielleicht, mir ist besonders aufgefallen in der Szene, als er auf die Köche trifft und sagt so, euer Essen, als wäre es so eine Kriegsansprache, ne? Euer Essen wird heute nicht verkommen. Alle Menschen, bildet eine Menschenkette und reicht das Essen nach draußen. Frauen und Kinder, sammelt den Hummer ein und so weiter. Und das klingt so wirklich so richtig pathetisch und letztlich ist es einfach super lächerlich. Und du merkst so, dass Bill Murray sich in dem Moment auch nicht so richtig zusammenreißen kann. Also, dass er weiß, dass es einfach drüber ist und dann halt so, ja, okay, just do it. Es soll halt so sein. Dass man doch so zumindest diese Übertriebenheit von solchen Halloween Christmas Specials dann halt auch mal darstellen, dass es halt alles eigentlich Quatsch ist, was wir hier machen.
Ja, ich muss auch sagen, Bill Murray hat jetzt tatsächlich durch durch die Coppola-Filmografie ein bisschen bei mir verloren. Also, was soll ich sagen?
Als nächstes, Leute, Bill Murray.
Ja. Aber wer vielleicht mal Tipps haben möchte für gute Weihnachtsfilme, der kann natürlich, ich glaube, oh Gott, das ist jetzt ein bisschen peinlich, hier für unseren Arbeitgeber Filmtoast. Ich glaube, es gab mal ein Weihnachtsspecial bei Filmtoast, da solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Auch jetzt, auch wenn es Juli ist, ist es scheißegal. Weihnachtsfilme gehen das ganze Jahr über. Und ihr könnt natürlich aber auch sehr gerne hier bei popcornundnachos.de mal reinhören. Das ist unser Podcast von uns dreien hier. Wir machen das nämlich hier nur als Zweitjob bei Filmtoast. Auch da haben wir, glaube ich, 2019 schon über Weihnachtsfilme gesprochen. Auch da gibt es ein Special für. Mhm. Ja, das nur mal kurz als kleine Werbung. Ansonsten würde ich sagen, Leute, schaut euch nicht A Very Merry Christmas an. Wie gesagt, da gibt es tausend andere Sachen. Ich bin ja ein großer Bartholomäus-Fan. Also,
Klaus.
Halt immer.
Klaus,
guck mal, Klaus,
auch Klaus, ja.
Ja. Ja, A Very Merry Christmas kann man, glaube ich, wirklich, ja, wie soll man sagen, in die Raclette-Pfanne schieben und
brennen
lassen.
Ja, ich glaube, das ist ein Film, der ist tatsächlich eher so für Statistiker interessant. Wenn ihr Filme guckt und irgendwie euch sagt, hey, der eine Coppola-Film fehlt mir noch, der eine Bill Murray-Film fehlt mir noch, der eine George Clooney-Film fehlt mir noch, ich mag Miley Cyrus, dann kann man sich den angucken. Aber wenn man einfach nur Bock auf einen Weihnachtsfilm hat oder auf ein Musical, dann gibt es halt einfach 100 bessere Alternativen.
Für euch drei da draußen, ja, könnt ihr
über Christmas schauen. Also ich glaube tatsächlich, dass das auch so ist, zumindest mein Gefühl, und ich weiß nicht, ob ihr das durch Trivia Facts irgendwie bestätigen könnt, dass das auch so eine Herzensangelegenheit von Sofia Coppola einfach vielleicht auch war, weil sie vielleicht irgendwie eine tiefere Verbindung zu Weihnachten hat, weil sie halt mit Bill Murray gut kann und weil sie halt wahrscheinlich mit allen Leuten, die in diesem Film vorkommen, irgendwie auch eine private Verbindung hat, habe ich da so ein bisschen das Gefühl, das war so ein bisschen ein Film vielleicht für diese Bubble selber und jetzt nicht auch unbedingt die, also ihr ist das, glaube ich, relativ egal, dass das jetzt nicht die Zuschauer anspricht. Ist jetzt so mein Eindruck, ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Ja, es macht schon Sinn, weil ich keine Ahnung, wie viele Filme sie zusammen mit Bill Murray gemacht hat, sie und Jason Schwartzman, also es ist so ein bisschen die Coppola-Wes Anderson-Bubble zusammen und da hast du ja auch den Ehemann von Coppola, Thomas Mars, mit drin. Kann schon sein, dass es mehr so ein Vitamin-B-Ding, wir machen jetzt ein schönes Weihnachtsspecial zusammen und haben einfach alle Spaß am Set. Finde ich ja auch okay, aber dafür war es mir tatsächlich ein bisschen dann auch zu energielos. Da hätte ich mir ein bisschen mehr, ja, Übertragung für den Zuschauer oder die ZuschauerInnen gewünscht. Mhm.
Tja. Ja, vielleicht mal doch ein bisschen mehr Bill Murray und ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, dass der Kontrast vielleicht auch noch ein bisschen größer wird. Und du nicht immer nur dieses
Ja, aber mit Bill Murray kannst du halt auch nicht auf die Kacke hauen.
Ja, doch, er kann ja schon, aber halt auf seine Art. Und das macht's ja dann aus.
Naja, gut, ich glaube, wir haben jetzt genug über A Very Merry Christmas gesprochen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche super interessanten Facts, die ihr loswerden wollt.
Bill Murray hat kein Netflix und möchte es auch nicht haben. Und A Very Merry Christmas ist anscheinend echt der einzige Film, den er von sich selber nie gesehen hat.
Ach, witzig.
Gerade
Bill Murray hat kein Netflix, das ist wirklich ein geiler...
Bill Murray ist auch einfach der coolste Typ.
Also ich weiß nicht, wie alt der Trivia-Fact ist. Kann auch sein, dass sich das schon geändert hat, aber das ist der Stand, den ich da bekommen habe bei der Recherche.
Ja. Gut, dann kurz Fazit, Mike. Zwei Sätze.
Ja, es gibt doch, also Leute, wenn ihr Musicals euch ansehen wollt, dann da gibt es noch Besseres. Ne? Sing in the Rain, ja, mein Favorite.
Ja.
Auf geht's.
Bernd?
Ich schließe mich Mike an und würde vielleicht statt Sing in the Rain, um mal so ein bisschen Musical-Geheimtipp zu empfehlen, wie ist denn der Moment... Seven Brides for Seven Brothers, der ist zwar ein bisschen schlecht gealtert, weil der schon so ist eine relativ männliche Perspektive, kommt glaube ich aus den 40er Jahren oder 50er Jahren, also ich meine jetzt das Original, aber sehr unterhaltsam, finde ich sehr schön, den Film.
Ja, von mir gibt es nur den Hinweis zu Bartholomäus, das kann man das immer angucken auf dem Kinderkanal oder auf YouTube oder wo man möchte. Ansonsten pff, ho ho ho, ich habe Bock auf Glühwein. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt schon mit dieser dritten Episode des Sophia Coppola Podcasts. War ja diesmal nicht so ergiebig. Naja, vielleicht ergiebig schon, aber sagen wir mal nicht positiv ergiebig. Zwei Werke, die uns da doch eher abgeschreckt haben. Ob das in der vierten Folge anders wird, ich spoiler mal, ich glaube schon. Denn da reden wir über On the Rocks und über Die Verführten. Das sind die letzten beiden Spielfilme von Sofia Coppola. Da freue ich mich sehr drauf.
Ich habe Bock.
Ja, ich habe auch Bock.
Mhm. Und wir waren uns heute auch zum ersten Mal seit Virgin Suicides wieder alle drei einig und das sogar zweimal.
Ja, krass.
Holy shit.
Wunder gibt's immer wieder. Ein Weihnachtswunder.
Ein Weihnachtswunder.
Ein Sommernachtstraum.
Eins. Ja. Genau, das nächste Mal, wie gesagt, On the Rocks.
It's a miracle.
Die Verführten.
Ja. Und it's a miracle.
Dann nämlich im August aber erst wieder. Also diese Folge sollte jetzt hier irgendwann im Juli erscheinen, aber dann die nächste Coppola. Und dann auch die letzte Coppola-Folge im August. Bis dahin folgt uns hier natürlich bei Filmtoast auf allen sozialen Medienkanälen, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer. Lasst auch mal Likes auf den Podcatchern da, lasst da auf jeden Fall mal Rezensionen da und 5 Sterne. Und wenn ihr Bernd, Mike und mich auch vielleicht mal in Dreisamkeit in unseren anderen Projekten hören wollt, dann geht, wie gesagt, auf www.popcornundnachos.de beziehungsweise sucht uns bei Spotify oder bei Twitter. Ihr werdet uns schon finden. Wenn ihr wirklich wollt, werdet ihr uns finden, das verspreche ich euch. Und bis dahin würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend und verabschieden uns in die Nacht. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.